Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Thema heute sind die Florida Panthers. Nach Jahren des Erfolgs haben sie letzte Saison die Playoffs verpasst. Und ich könnte mir keinen besseren und passenderen Gesprächspartner vorstellen als Ernst Wieniger, den größten Florida Panthers-Fan in der deutschen Podcast-Szene. Grüß dich, Ernst.
Einen wunderschönen guten Tag, Helmut, und ans Bulli-Kosmos oder an den Bulli-Kosmos.
Ja. Schön, dass wir uns wieder in Form dieses Podcasts sprechen. Wir sprechen ja sonst auch sehr oft. Und ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht, ob du das noch so in Erinnerung hast. Ich habe mir, als wir den Termin ausgemacht haben, so ein bisschen nachgedacht. Das letzte Mal, als wir über die Florida Panthers im Podcast gesprochen haben, ich bin davon ausgegangen, dass es letztes Jahr war. Nein, das ist schon wieder 2 Jahre her. Hattest du es irgendwie noch in Erinnerung?
Tatsächlich hatte ich es in Erinnerung und es waren ja sehr, sehr erfolgreiche Jahre, also die hat man gerne in der Erinnerung.
Ja, wir haben, glaube ich, zwischen Stanley Cup 1 und 2 gesprochen und
genau.
Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass wir letztes Jahr darüber auch gesprochen haben. Deswegen ist es richtig an der Zeit, dass wir über die Florida Panthers sprechen. Wird ein bisschen auch schmerzlich wahrscheinlich, wobei wir beide, was die NHL-Teams ja betrifft, ein ähnliches Schicksal hatten letztes Jahr. Beide nicht in den Playoffs. Wir schauen ein bisschen zurück auf letzte Saison. So deine Einschätzung bin ich sehr interessant, weil ist ja doch einiges passiert in Florida. Und wir schauen natürlich auch auf nächste Saison voraus. Und da wird der Draft tatsächlich ein kleines Thema sein, weil in der NHL, man kennt's, es sind Geschichten da ohne Ende. Ernst, wie blickst du auf die nächste Saison jetzt erstmal gefühlsmäßig? Wir gehen natürlich inhaltlich gleich da direkt rein.
Also gefühlsmäßig kann ich tatsächlich sagen, ich fange mit der Defense an und nicht mit dem Tor. Das kommt nämlich zuletzt. Defense, würde ich es sagen, ist um deutliches härter nochmal geworden mit Alex Petrovic und Radko Gudas. Hast du Stallgeruch nochmal reingebracht? Zu deinen vorhandenen Defendern, die finde ich perfekt aufgestellt. Und im Sturm musst du dir den zweiten Kachuk-Bruder leisten können. Brady kommt dazu. Du konntest eigentlich deine Stützen alle halten. Und vor allem, du hast einen fitten Sascha Barkov zurück. Und der Mann ist Gold wert, wie man letztes Jahr unschwer erkennen konnte. Ja, und dann das Tor. Das ist mein großes Fragezeichen. Auch Stallgeruch mit Jakob Markström und dann Akira Schmid, der Schweizer. Würde ich eher sagen, biederer Durchschnitt.
Da gehen wir dann nachher natürlich nochmal genauer drauf ein, wenn wir auf nächste Saison schauen. Wir schauen mal auf letzte Saison. Welche Erwartungen hattest du denn als Fan, bevor die letzte Saison begann?
Ja, es war tatsächlich gar nicht so verheißungsvoll und ich erkläre da auch gleich warum. Ich habe ja einen Namen schon mehr oder weniger angeteasert. Alexander Barkov, für mich der kompletteste Stürmer der Welt, Two-Way-Center. Und diesen Mann konntest du auch nicht ersetzen, vor allem bei der kompletten Ausfalldauer einer Saison. Dann hattest du immer wieder Verletzungen von Leistungsträgern wie Brad Marchand, der dem Team ja auch einen, würde ich sagen, guten Impact gegeben hat, der immer mal wieder raus war. Dann auch Sam Reinhardt, dann einen Kachuk, der nicht wirklich an sein Leistungsvermögen rankam. Und auch, man muss sagen, Bob, also Sergei Bobrovsky, der jetzt auch so ein bisschen nicht in seiner Prime gewirkt hat. Also insofern war es eine Saison. Ich würde so sagen, ab Spieltag 65 wusstest du schon, es wird für die Playoffs nicht reichen. Mhm. Und von daher war es für mich tatsächlich gar nicht so schlimm. Und ich erkläre dir auch, warum. Du hast davor den Stanley Cup zweimal in Folge geholt und hast ja über 30 Jahre gewartet auf so einen Erfolg. Und ich glaube, für jeden Panthers-Fan war jetzt das letzte Jahr nicht ganz so schmerzhaft, wie wenn du jedes Jahr zum Beispiel, wie man es auch von einer anderen Organisation kennt, jetzt muss ich natürlich gleich einen Magenschuber, würde man im Bayerisch sagen, verteilen. Mhm. Wenn man es in Edmonton kennt, wenn man immer im Finale steht und nie gewinnt, ist natürlich auch hart.
Ja, ich habe schon gedacht, du schaust an das oder zu dem anderen kanadischen Team und wolltest mir da direkt einen kleinen Stich geben, aber da bin ich dir schon mal sehr dankbar.
Wir sind noch nicht so ganz charakterlos bin ich nicht.
Bin sehr froh, dass du das ausgelassen hast. Aber ja, du hast schon ein paar Namen genannt. Brad Marchand, ne, war ja vor der letzten Saison auch woanders gehandelt worden, als dann die Verlängerung oder beziehungsweise der neue Vertrag bekannt wurde. Was sagtest du da?
Ganz ehrlich, ich fand es ganz, ganz wichtig, dass er hier bleibt. Es ist ja durchaus ein Führungsspieler und da kannst du, glaube ich, in der Kabine solche Typen brauchst du, die eine Mannschaft auch wachrütteln, die vor allem in der Kabine Gold wert sind. Und da hast du in Florida doch, würde ich sagen, eine Leader Group. Da war der viel zitierte Sascha Barkow von mir auch dabei. Und ich fand es gut, dass er in Miami bleibt.
Wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, insgesamt so die Meinung. Ich meine, du hast gesagt, es hat nicht so wehgetan die letzte Saison. Und trotzdem wäre da so meine Frage, ich meine, ich kenne es jetzt nicht mit Stanley Cup Gewinnen. Ist man denn deiner Meinung nach als amtierender Stanley Cup Champion immer auch automatisch Favorit im nächsten Jahr?
Nicht unbedingt. Ich glaube, das kommt tatsächlich immer darauf an, wie das Transferfenster gelaufen ist. Was du zum Beispiel am Free Agent Markt geholt hast, was du per Trades oder auch Draft Picks gebaut hast. Es gibt die ein oder andere sehr interessante Mannschaft, die ich zum Beispiel nach diesem Sommer, Transfersommer, Draftsommer sage, die sehe ich die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall oben mitmischen. Das ist zum Beispiel der große Unterschied, finde ich, zum deutschen Eishockey, wo du schon sagen kannst, zum Beispiel im Vorjahr ja Red Bull München oder auch die Adler Mannheim bauen kontinuierlich dran. Die werden um den Titel spielen. In der NHL kann sich hier, finde ich, das Blatt schnell wenden.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch einfach systembedingt. Schauen wir mal so ein bisschen auf die letzten Saisons. Also letzte Saison, wir vergleichen jetzt die vorletzte und die letzte Saison. Letzte Saison 8. Florida gewonnen in der Atlantic Division, 84 Punkte, 500 wären ein bisschen viel, 251 Tore erzielt, 276 bekommen, macht eine Tordifferenz von minus 25. Zum Vergleich, in der Saison davor 3. in der Atlantic Division, 98 Punkte, 252 zu 223, also plus 29 das Torverhältnis, macht einen Unterschied von 14 Punkten und gleichzeitig 5 Tabellenplätzen von plus 29 Toren zu minus 25. Also ich sag mal so, wenn man es jetzt so liest, hört sich es jetzt gar nicht so krass an. Was waren denn für dich die Punkte, warum es letztes Jahr nicht lief? Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, aber wenn wir da mal jetzt auch genauer drauf schauen, waren es die Verletzungen? War es irgendwas anderes?
Man redet ja immer davon, man war satt. Ich habe tatsächlich letztes Jahr lang auch überlegt, woran es gelegen hat. Also natürlich habe ich zum 100. Mal jetzt schon Sascha Barkow genannt. Der ist nicht zu ersetzen. Also für Florida definitiv nicht. Nicht umsonst der Captain. Aber ich fand auch das Goaltending letztes Jahr nicht besonders gut. Sergei Bobrovsky kam nicht an seine Prime-Leistung. Und du hattest ja auch schon im Vorjahr immer mal wieder Phasen, wo Bob rauskam. Dann hattest du Tony Stollers drin im Tor oder irgendeinen guten Backup, der dann schon mal die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Fand ich letztes Jahr zum Beispiel mit Daniil Tarasov nicht. Ich fand, der ist auch eher so ein durchschnittlicher Torhüter, der an einem guten Tag, würde ich sagen, einen Punkt halten kann, aber ihn dir nicht rettet. Und ich glaube auch, das Goaltending letztes Jahr war mit ausschlaggebend, dass gar nicht so gut funktioniert hat.
Um das Ganze ein bisschen zu unterstreichen, Bobrovsky mit einer Goal Against Average von 3,07 und einer 8,77 Save Percentage. Das ist ja schon, also er war halt auch in den Stanley Cup Jahren absoluter Faktor. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es sich auch in anderen Mannschaften so ein bisschen durchziehen kann, dass ein Torhüter schon auch, wie hast du es so schön gesagt, die Stütze der Mannschaft ist, oder?
Ja, sehe ich komplett so. Und ich glaube, du hättest letztes Jahr eben dadurch, dass dir eigentlich deine Seele des Teams gefehlt hat, hättest du einen Torhüter gespannt. Ein Torhüter ist für mich nicht immer alleine, sondern zwei, drei Goalies, vor allem auch in der NHL. Du hättest den Bob gebraucht, der dir wirklich die Kohlen aus dem Feuer hält. Und das war letztes Jahr nicht der Fall, was aber auch gar nicht so schlimm ist, wenn man die Jahre zuvor anguckt und auch die Stanley Cup-Erfolge, also vor allem in den wichtigen Situationen, absolut da war. Also insofern fand ich es jetzt tatsächlich letztes Jahr verschmerzbar.
Du hast schon gesagt, irgendwie ab Spiel 60 war es dir so ein bisschen klar, dass das nichts wird? Oder hattest du dir davor schon mal so ein paar Gedanken gemacht, so, oh, also dieses Jahr wird es schon echt knapp. Ich meine, in der NHL und vor allem in der Atlantic Division, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, Es ist schon extrem heftig.
Ja, also sie hatten ein kurzes Hoch, da dachte ich, okay, die Mannschaft fängt sich jetzt wieder. Mhm. Dann kamen, glaube ich, die nächsten Verletzungen und dann war mir schon langsam bewusst, man wird wahrscheinlich sagen, okay, gut, gehen wir aus dieser Saison raus, auch wenn es keine Playoffs sind. Man wird es im Sunshine State verkraften können und wir gehen dann in der Saison 26/27 volle Kraft voraus und wollen den dritten Titel holen. Also dementsprechend wurde es ja auch dann, würde ich sagen, wurde im Sommer auch so geplant und zwar ganz knapp.
Haben die Olympischen Winterspiele deiner Meinung nach eine Rolle gespielt?
Ist immer tatsächlich schwierig zu sagen. Kann sein, muss aber nicht. Ich würde eher sagen, glaub nein. Ich glaube einfach, es war wirklich der Saisonverlauf im Allgemeinen, der ja sein Übriges getan hat dazu.
Jetzt habe ich vorher schon die Stats vorgelesen. Wie gesagt, ich finde, die klingen gar nicht jetzt so krass, aber unterstreicht es so ein bisschen das in Anführungsstrichen Problem des Teams in dieser Division halt haben, weil es halt einfach so, weil die so voll ist mit Top-Teams, dass halt wirklich paar Punkte, wie gesagt, wir reden jetzt von 14 Punkten, klar, es ist schon viel, es sind 7 Spiele in der NHL, aber wenn du schaust, es sind ja 82 Saisonspiele, es ist halt an sich, wenn man es jetzt so hört, nicht so viel Unterschied, oder?
Ja, ist tatsächlich so, also gehe ich komplett mit dir mit, es ist meiner Meinung nach auch die stärkste Division. Und du hast das ja gesagt, da spielen lauter Top-Teams. Meistens kommt, oder die letzten Jahre kamen ja auch viele Stanley Cup-Sieger aus dieser Division und das kommt nicht von irgendwo her. Und auf der anderen Seite könnte man jetzt damit argumentieren, es ist das beste Training für die Playoffs, die beste Vorbereitung. Also insofern glaube ich, ein Florida Panthers-Team, das voller Kräfte gewesen wäre, glaube ich, hätte es geschafft, aber es hat einfach nicht sollen sein. Und am Ende zählt ja, du weißt das ja selbst, wenn du die Erfolge nicht aufs Board bringst, ob du jetzt zum Beispiel in der Western oder Eastern Conference spielst, natürlich wäre es leichter gewesen, vielleicht woanders noch reinzurutschen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, du bist halt bestens vorbereitet für die wirklichen Playoff-Spiele.
Gibt es denn, um die letzte Saison jetzt mal auch abzuschließen, gibt es denn irgendwas Positives, was du aus der letzten Saison als Fan mitnimmst?
Ja, du konntest tatsächlich all deine Leistungsträger halten und du hast, und das finde ich tatsächlich positiv, wobei ich sagen muss, Bobrovsky kann dir wehtun, aber da kommen wir später nochmal zum Sprechen, aber ansonsten muss ich sagen, haben eigentlich den Kader nicht rund erneuert, weil es gar nicht notwendig war, schön langsam wird es notwendig, ich würde sagen in zwei Jahren spätestens. Aber man konnte tatsächlich seine Leistungsträger und auch die Jungs, die Stanley Cups auch gewonnen haben, die diese Erfahrung haben, die wissen, was braucht, die konnte man alle halten.
Also spätestens in zwei Jahren, würdest du sagen, müsste man das Team grunderneuern?
Also ich würde sagen, man muss den ein oder anderen Wechsel auf gewissen Positionen vornehmen. Man hat ja doch, glaube ich, mittlerweile ein Alter von 30,4, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, irgend sowas in der Richtung, ja, ja.
Genau. Ja, wäre dann gar nicht so schlecht.
Ja, trotzdem, alte spielt ja auch immer eine Rolle und wir reden ja nachher noch über Bobrovsky. Wenn wir mal auf nächste Saison schauen, jetzt sagt man, ja, schlechte Saison, nicht gut in der Tabelle. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass man vielleicht einen relativ guten Draft-Pick hat und den hätte Florida gehabt. Und das sind halt auch wieder diese Stories, die NHL schreibt, wo diese Picks überall hingehen. Im Endeffekt ist dieser Pick bei den San Jose Sharks gelandet. Also wie gesagt, die Florida Panthers hätten auf Platz 9 gepickt. Jetzt muss man sagen, sie haben den Pick weggetradet und wie gesagt, wir wollen euch da jetzt gar nicht in diese ganzen Wechsel da, wollen wir euch jetzt gar nicht groß erklären. Im Endeffekt hat es auch damit zu tun, dass der Tkachuk-Bruder nach Florida gegangen ist. Und jetzt mal in Bezug auf den Draft, ist es dir da persönlich lieber gewesen, beide Tkachuks in Florida zu haben, als einen guten Draft-Pick zu haben?
Tatsächlich war mir in diesem Moment Brady Tkachuk lieber als ein guter Draftpick. Und das erklärt sich auch damit, zwei gute Tkachuk-Brüder können Gold wert sein auf dem Eis und in der Kabine, aber birgt auch ein Risiko, da ja Brady nicht unbedingt als der pflegeleichteste Spieler der NHL gilt.
Ja, Machen wir das Thema gleich mal auf. Also ja. wie findest du denn das? Ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite eine schöne Story. Sind auch zwei Charaktere in der NHL, das muss man schon auch sagen. Mhm. Wie denkst du darüber?
Also man hat ja die meiste Zeit in Florida spekuliert. Du hast das ja natürlich über den Sommer auch so ein bisschen verfolgt. Ja, wen werden sie denn holen? Sie werden den Star holen. Ich glaube, der Großteil hat mit Connor Hellebuyck gerechnet. Mhm. Dann heißt es, Brady Tkachuk kommt. So, im ersten Moment habe ich mir gedacht, was soll jetzt dieser Quatsch? Dann habe ich drüber nachgedacht, denke ich mir, okay, du hast einen Spieler, der wollte aus Ottawa weg. Der hat Starpotenzial. Sein Bruder kennt's Umfeld. Ihm scheint Florida zu gefallen, wie man ja oft an den Meisterzeremonien sehen konnte. Da war ja die Großfamilie Tkachuk immer anwesend. Mhm. Und es war ja angeblich sein großer Wunsch, nach Florida zu wechseln. Und das, glaube ich, wird ganz gut. Allein schon diese Einstellung hat mir gefallen. Er wollte für Florida spielen. Mhm. Und was er drauf hat, haben wir alle schon gesehen, dass er richtig unter die Haut gehen kann. Also ich glaube tatsächlich, mit diesem Spielertypen noch im Angriff, ich rede jetzt nur vom Angriff, zu seinem Bruder, der ja auch schon unter die Haut geht, manchmal auch ein bisschen feisty, dirty spielt. Mhm. Brady ist noch ein bisschen härter, finde ich. Glaube ich, wird keine Mannschaft wirklich gern in Florida spielen. Oder gegen Florida spielen.
Ja, siehst du auch da ein gewisses Risiko?
Ja.
Also generell, du hast ja auch darüber gesprochen schon, dass halt sehr viele starke Charaktere in diesem Team sind, ist auf der einen Seite natürlich gut, aber auch das birgt natürlich ein Risiko, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite, finde ich, hast du natürlich einen Coach, der das bewiesen hat, dass er es moderieren kann, wenn er die Zeit bekommt. Und bin ich tatsächlich davon überzeugt, dass man gewisse Hierarchien in der Kabine hat und die wird auch ein Brady Tkachuk wahrscheinlich dementsprechend akzeptieren. Mhm.
Wenn wir so ein bisschen die Mannschaftsteile durchgehen, also Offensive haben wir schon genannt, richtig heftig. Defensive, okay, hast du gesagt, ist schon ein bisschen körperlicher. Mhm. Und die Torhüter gehen wir gleich noch ein. Die zwei Mannschaftsteile, sind die in einer guten Balance, findest du?
Du meinst Defense und Sturm?
Genau.
Ja, die Defense, tatsächlich würde ich eher sagen, hast du jede Menge Stayer mit drin. Du hast mit Petrovic einen Verteidiger dazu gewonnen, der ja von Florida gedraftet wurde seinerzeit auch. Mhm. Auch im eher fortgeschrittenen Alter ist eher für robustes Spiel bekannt. Dann hast du mit Gudasch, der voll unter die Haut gehen kann, der ja in Florida auch schon gespielt hat. Weißt du, was du bekommst? Einen knochenharten Verteidiger. Ich bin halt vor allem drauf gespannt, ob Seth Jones und auch Aaron Ekblad den offensiven Impact bringen können. Nico Mikkola ist für mich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein Klappmesser. Den kannst du offensiv so ein bisschen fordern und auch defensiv. Für mich ist ein Spieler dabei, auf den ich sehr gespannt bin, der ja eigentlich immer so ein bisschen neben Forsling, den ich überragend finde, glaube ich, haben wir schon mal geredet, der so ein bisschen unterm Radar läuft. Und da bin ich gespannt, was der für eine Rolle nächstes Jahr bekommt. Und zwar der Lette Ubis Balinskis. Mhm. Ich glaube nämlich, der hätte durchaus offensiv Qualitäten. Und Dimitri Kulikov ist, würde ich sagen, wirklich auf beiden Seiten des Eises ganz okay. Insgesamt ist die Verteidigung tatsächlich sehr hart. So die richtige offensive Kante, in Anführungszeichen, finde ich jetzt nicht. Im Angriff wiederum schaut es anders aus. Also hier, finde ich, hat man wirklich zwischen Scoring und Spielfreude und harten Arbeitern wieder mal eine perfekte Mischung. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn man beide Mannschaftsteile miteinander aufwiegt, würde ich sagen, hast du eine sehr, sehr homogene Einheit, die dir alles bringt, von Scoring weg bis über harte Arbeiter, körperlich harte Spieler. Also ich würde sagen, beide Mannschaftsteile sind ja doch sehr, sehr gut von Billy Sito abgestimmt worden. Mhm.
Jetzt die Goalies. Du hast schon gesagt, Jakob Markström und Akira Schmidt.
Ja.
Florida war ja natürlich auch, muss man auch sagen, in einer Situation, du hast es ja schon gerade beschrieben, es geht halt immer noch um Capspace, ne?
Ja, also Akira Schmidt als Backup war ja vor Markström schon da. Habe ich mir gedacht, okay, ist ein Goalie, 1,95 Gardemaß, 93 Kilo schwer. Modernes Torhüterspiel, ist ein solider Backup, der an einem guten Tag auch mal wirklich, ja, dir einen unhaltbaren fängt. Was mir ein bisschen wehgetan hat, war schon der Cap-Hit bei ihm mit 2 Millionen.
Ja.
Dachte ich mir, okay, gut, wo soll das hinführen? Und dann war ja eigentlich durch die Schmied-Verpflichtung klar, dass Sergej Bobrovsky nicht mehr zurückkehren wird. Und für mich war tatsächlich auch irgendwie klar, wenn man so die Berichte auch verfolgt hat, dass Tarasov so ein bisschen der Schüler von Bob war. Mhm. Dass auch der nicht mehr kommt. Und in dem habe ich ein bisschen Potenzial gesehen, auch wenn es letztes Jahr nicht so gut funktioniert hat. Und dann holst du Jakob Markström zurück, der damals von den Panthers auch gedraftet wurde, dort auch seine ersten Sporen verdient hat in der NHL. Und mit 36 Jahren biederer Durchschnitt ist. War bei New Jersey für mich ein reiner Durchschnittstorhüter. Ist mit 36 Jahren jetzt nicht mehr jung. Also macht sich auf dem Alterssektor jetzt auch nicht verbessert. Mhm. Und der frisst dir gleich mal 6 Millionen weg. Und das ist tatsächlich was ich finde, was den Panthers am Ende des Tages sehr wehtun könnte. Weil man meiner Meinung nach ein Goalie gespannt hat, das sind 2 Durchschnittstorhüter. Es ist hart gesagt, aber es sind 2 Durchschnittstorhüter. Mir würde jetzt tatsächlich auch keine Situation, Aktion einfallen, wo ich sagen würde, beide können dir eine Playoff-Runde im Alleingang gewinnen. Nee, das müssen in diesem Jahr definitiv die Verteidiger und Angreifer des Teams machen und nicht die Goalies. Die müssen dir, sage ich, die Scheiben, die sie halten müssen, müssen sie halten, aber du kannst nicht drauf spekulieren, dass da mal ein Bob drin ist, wie vor 2 Jahren, der dir in Krakenmanier einfach die Scheiben rausholt, wo schon jeder sagt, oh, der ist drin. Die Panthers sind raus. Nee, der gewinnt dir das Spiel, die Serie. Das wirst du dieses Jahr wahrscheinlich nicht haben.
Ganz gerade auch mal nachgeschaut. Laut Elite Prospects hat Florida Stand jetzt den zweitältesten Kader mit einem Durchschnitt von 30 Jahren und 24. Nur die Los Angeles Kings sind noch ein bisschen älter mit 30,75. Also es ist, ja, es ist schon ein Faktor, ne? Das muss man schon auch sagen, ne? Und man muss auch vielleicht festhalten, würde mich auch deine Einschätzung interessieren, ich glaube, sehr viel wird auch in Florida nicht mehr passieren. Ich habe mal geschaut, Stand heute, also wir nehmen jetzt an einem Sonntag, am 30. August auf zur Transparenz, hat Florida noch einen Cap-Hit von knapp über 34.000. Also es ist da nicht mehr sehr viel möglich.
Nee, und das ist das Problem. Also ich kann mir noch vorstellen, okay, wenn es auf der Torhüter-Position jetzt Probleme geben sollte, dass man von den Farmteams den einen oder anderen Goalie probiert. Gab ja da schon die besten Beispiele bei anderen NHL-Mannschaften, was da oft für grandiose Torhüter dann aus den Organisationen hervorgingen. Könnte man in Florida probieren, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe ja vorher den Namen genannt, ich bin fest davon ausgegangen, dass wenn ein Bob geht, und es war ja immer im Raum, dass Sergej Bobrovsky ja doch auch gehobenen Alters ist, dass man um Connor Hellebuck sich umschaut, und hat man nicht gemacht. Und am Ende des Tages könnte das so ein kleiner, oder was heißt klein, vielleicht ein großer Fehler gewesen sein. Und da sehe ich tatsächlich ein riesen Problem, und du hast ja die Altersstruktur angesprochen, wo ich ja darauf hingewiesen habe, in wahrscheinlich übernächste Saison musst du auch den Kader erneuern bzw. verjüngen, weil irgendwann auch die Spielweise, die Panthers an den Tag legen, auch Tribut zollt.
Ja, es ist definitiv auch ein Punkt. Jetzt sind es ja natürlich noch ein paar Tage hin zum NHL-Start. Jetzt ist natürlich erstmal die Penny DL interessant für uns. Also interessant ist natürlich alles, aber vor allem jetzt so im Vorschau. Wenn du dir jetzt so die Kader in den NHL-Teams anschaust, sind da die Panthers deiner Meinung nach so der Top-Favorit wieder?
Sie gehören zum Favoritenkreis, wie auch schon Beginn letztes Jahr. Mhm. Ich würde sie aber tatsächlich, wenn sie von Verletzungspech verschont bleiben am Anfang, wenn die Leistungsträger gesund bleiben, würde ich sagen, spielen sie ein gewichtiges Wort um den Titel mit, ja.
Wir haben ja, wie gesagt, vor 2 Jahren schon mal ausführlich über die Florida Panthers gesprochen, und ich weiß noch, dass du das da auch sehr ausführlich erklärt hast. Trotzdem würde ich es gerne nochmal hier zum Abschluss in den Podcast mit reinnehmen. Mich interessieren immer so die Storys, wie Leute zu ihren Eishockey-Teams kommen, weil bei der NHL ist es ja so, man hat die ja nicht vor der Haustür. Also sind es immer irgendwelche, meistens über PlayStation, über irgendwie Videospiele oder über irgendein Trikot, das man geschenkt bekommen hat. Wie war es bei dir? Warum die Florida Panthers?
So, ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ein Fan von Raubkatzen.
Ja,
oder von Katzen im Allgemeinen. Und dann gab es da auf einmal ein NHL-Team mit einer Katze oder mit einem Panther drauf. Und ja, der hat mir, die Leaping Cat war ja meiner Meinung nach im Vergleich zum jetzigen Logo, waren das Welten, gebe ich ehrlich zu, einfach das geilste
hat
Logo
das alte
der NHL.
Besser gefallen als das aktuelle?
Deutlich, deutlich. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Das jetzt schaut aus wie, was weiß ich, wie ein Regierungsbezirkswappen. Gefällt mir jetzt tatsächlich nicht ganz, aber ich finde es jetzt auch nicht so scheußlich. Aber die Leaping Cat war für mich einfach von Anfang an. Und da war ich Florida Panthers-Fan, gebe ich ehrlich zu. Gab sogar noch eine andere Mannschaft, die so im Raum stand, die hat mir auch gefallen. Und da hat dann auch relativ schnell ein deutscher Spieler auch gespielt. Auf die habe ich immer mal wieder geguckt, mache ich jetzt auch wieder, weil ich sie recht gern mag. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, wen ich meine. Mhm. Haben so ein komisches, wie nennt man die Farbe, nicht grün?
Ja.
Ja, die Sharks halt.
Ja.
Wie nennt man die Farbe? Neon? Nee, Quatsch.
So ins Bläulich gehende, oder?
Schwierig. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie man das nennt. Petrol. Petrol, glaube ich sogar. Ja, auf jeden Fall von da an Florida Panthers und dann natürlich die ersten Spiele angeguckt und dann haben die einen richtig guten Goalie mit John Van Biesbroek gehabt. Scott Mellenby war noch mit drin. Dann, vielleicht kennst du noch Bélanger. Also waren wirklich coole Typen auch mit dabei. Und dann dieser Ed Jovanovski, den fand ich auch immer recht cool. Eine richtige Kante gewesen. Ja, und dann immer verfolgt. Und dann kam natürlich mein, bis heute, gebe ich ehrlich zu, All-Time-Lieblingsspieler. Unfassbarer Speed, brutaler Abschluss. The Russian Rocket, Pavel Bure. Und da, ja, auch in schlechten Jahren bei den Panthers immer geblieben. Und ich habe gewusst, irgendwann wird schon der Erfolg eintreten. Darum hat es mir letztes Jahr auch gar nicht so wehgetan.
Ja, nachvollziehbar.
Ja.
Wir haben jetzt gerade ja auch über die DEL gesprochen. Du hast ja mit deinem Podcast The Hockey Analyst schon einige Folgen aufgenommen. Also Sommerpause ist bei dir ja gar nicht mehr. Du bist ja schon voll drin. Ne? Also wie gesagt, auch da große Empfehlung für euch da draußen. Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Das ist schon alles vorhergesagt, ne? Muss man sagen. Also eigentlich im Prinzip braucht die DEL und die DEL2 gar nicht mehr spielen.
Ja, gut, natürlich, du weißt das ja immer selbst. Es gibt immer eine Überraschungsmannschaft und eine, die tatsächlich negativ überrascht in beiden Ligen. Und ich muss aber ehrlich sagen, also wenn wir jetzt auf die deutschen Profiligen gehen, ich würde sagen, so spannend ab Platz 4 bis 12, 13 war es schon lange nicht mehr. Und sowohl in der DEL als auch in der DEL2. Und da, finde ich, hat man jetzt schon so ein kleines, wie würde ich jetzt sagen, so man kann da eine Verbindung zur NHL herstellen. Vor allem finde ich in beiden Transfersommern, in beiden Ligen, man merkt schon auch, dass die Gehälter gestiegen sind, vor allem in Nordamerika. Und das hat auch Auswirkungen auf die DEL und DEL2 gehabt. Und man kann das, glaube ich, auch sehr schön an den Kadern erkennen.
Mhm. Und dass wir da jetzt nicht zu viel spoilern, wenn ihr wissen wollt, welche Teams ernst damit wirklich auch herausragenden Gästen, muss man auch wirklich dazu sagen, gerne bei der Hockey-Analyst reinhören. Ernst, hat mir wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, vielleicht können wir während der Saison nochmal über die Panthers sprechen, so einen kleinen Zwischenstand erfragen, wie es denn so ist, ob das denn alles so eingetreten ist, wie du es jetzt hier besprochen hast, wie deine Einschätzung ist. Danke dir für deine Zeit, Ernst. Wirklich wieder richtig, richtig toll.
Ich bedanke mich, dass ich wieder zu Gast sein durfte und natürlich viele liebe Grüße raus an eure Zuhörer und Zuhörerinnen. Yes. Und ich finde es immer wieder sensationell, wenn ihr die Serien auch über das Damen-Eishockey macht. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig und ist wirklich toll. Ihr seid da Pioniere, höre ich gerne rein und bringt das Damen-Eishockey, Frauen-Eishockey definitiv auf Vordermann und gibt dem Ganzen eine Bühne, die sie auch schon längst verdient.
Ja. Da sagst du was, Ernst. Danke dir für die Worte. Schöne Grüße auch an Tommy natürlich.
Gerne, und, an Stefan natürlich auch und die ganze Crew, Entschuldigung.
Yes, wird natürlich ausgerichtet. Und für euch da draußen, wenn ihr, wie gesagt, alles Wissenswerte über die DL2 hören möchtet, hört rein bei der Hockey Analyst, bei Ernst und Tommy und bei wirklich fantastischen Gästen. Ich kann es nur wieder wiederholen. So, Ernst, danke dir und bis ganz bald.
Gerne, gerne und ciao.